Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasse sowie Steffen Böttcher.
Die Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, wohnungslose Junkies, was auch immer, sitzen da und werden nicht mehr angeschaut und irgendwann vergessen sie, dass sie existieren. Oder nehmen sie nicht mehr wahr, dass sie existieren. Der Satz, der geht mir so durch und durch und das sind so diese Kleinigkeiten.
Weil ich merke, dass mich das zum Beispiel nach dem Job aufgefressen hat, wenn du dann in so einem Ibis Budget liegst, weißt du, und irgendwie an die Decke glotzt und den Koffer noch nicht mehr aufklappen kannst, weil der Platz fehlt. Also, das ist das, was mich dann eher fruchtig macht.
Du musst nicht auf dem Cover der Vogue erscheinen, um dich selbst zu lieben, sondern du kannst dich selbst lieben. Und das geht körperlich und seelisch ineinander über. Ich finde es total wichtig, die beiden Themen so zusammenzulegen.
Aufgrund der Fülle der Dinge, die ich zu erledigen habe über den Tag, bin ich unglaublich effizienzgetrieben in allem. Also ich habe 1000 Tools, Software und Hardware, die ich mir nur deshalb gekauft habe, damit ich schneller bin und Zeit spare. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen
im draußen.
Podcast wir haben, live. Wir haben sogar eine Zuschauerin.
Ja, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht völlig aus dem Format fallen. Ja, in der Tat eine Premiere heute. Der Falk und ich sitzen uns persönlich gegenüber, neben uns.
Eine Premiere für diesen Podcast.
Für diesen Podcast. Ja, und neben uns sitzt meine liebe Frau auf der Erde, liest gerade den Spiegel im Halbdunkel und grinst in sich rein. Ja, normalerweise hast du jetzt gerade eben im Intro diesen wunderschönen Satz gesagt. Ja, also, wie ihr merkt, wir haben veränderte Bedingungen heute. Ich hoffe, es wird nicht zu albern, aber ich freue mich, dass ich dem Falk nun endlich mal gegenüber sitze und anschauen darf. Es ist in der Tat für mich, da können wir ja direkt auch, da habe ich überhaupt keine Scham, direkt reingehen, für mich wahnsinnig schwer, wenn ich Geduld aufbringen muss, um wenn sich Leute verspäten oder so. Das ist eine Sache, an der ich seit Jahren arbeite, aber es fällt mir wahnsinnig schwer. Wenn es ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist es so, wenn ich mich verabredet habe in der Stadt so und man sagt, wir treffen uns im Café XY oder so. Und wenn du so nach einer Viertelstunde nicht da bist, gehe ich.
Okay. Lass uns doch, also wir können da gleich gerne reingehen, aber lass uns wenigstens die Ehre des Falk retten. Ich war ja am Grüner Weg 2. Mir war nur nicht bewusst, obwohl ich ja quasi nebenan wohne, dass es in Köln mehrere Straßen in einer Stadt gibt und stand dann vor einer Industriehalle. Wir sind hier in einem Loft, deswegen dachte ich, oh guck mal, das ist bestimmt hier hinten rum Loft. Ja, und dann war ich aber 28 Navi-Minuten entfernt und habe Steffen ausrasten hören. Das ist jetzt übertrieben. Aber ist jetzt tatsächlich gerade das erste Mal, dass er so richtig herzhaft lächelt. Gerade war das alles noch so ein bisschen mit Mühe und so ein bisschen auf die Höflichkeit gezogen. Ja, wahrscheinlich ist mein italienischer Opa schon.
Ich muss dazu sagen, dass ich sicherheitshalber dem Falk auch noch meinen Standort per WhatsApp geschickt habe, dass er nicht in die falsche Richtung fällt. Er wurde aber von Falk ignoriert. Stattdessen kriegte ich, 3 Sprachnachrichten.
Ich hab mir vorgenommen, in den letzten Episoden, die wir so aufgenommen haben, dass wir jetzt Geduld üben und ein bisschen auch auf die Dinge eingehen, die der Steffen nicht so mag und so, ja. Aber unsere Eigentherapie sollte vielleicht gar nicht der Teil der Episode heute werden, zumindest nicht in dem
Ausmaß. Du bist bei sowas geduldig. Also wenn du jetzt in der Stadt stehst und jemand versetzt dich und sagt, ich komme gleich und es dauert noch eine Stunde, dann ist das nicht schlimm
für dich. Bin ich total tiefenentspannt. Also okay. Neuerdings, das war früher nicht so, aber das ist eins der großen, großen Werte, die ich in den letzten 1, 2, 3, 4 in der letzten Zeit irgendwie gelernt habe, nämlich, dass ich für mich nicht nur auf Abruf, sondern in meiner Mitte wirklich entspannt damit sein kann, wenn einer keine Ahnung, wie viel zu spät ist oder wenn irgendjemand eine Minute vorher absagt oder was. Früher habe ich mich geärgert und habe was von Respekt erzählt und was von erkennt den Wert meiner Zeit nicht und also Sprüche, die man dann schon mal hört. Möchte da keinen verurteilen, der so denkt, aber ich für mich hatte da so einen Druck mit immer und habe jetzt festgestellt, wenn ich, es gibt immer einen Grund für irgendwas. Nichts passiert ohne Grund. Und selbst wenn es wäre, dass derjenige gerade so viel Stress hatte, dass er keinen Bock auf mich hat, aber es gibt immer einen Grund für irgendwas. Und ich check dann immer, ist es jetzt wirklich ein Problem für mich? Oder habe ich jetzt die Chance, einfach mal eine Stunde ein Buch zu lesen, wenn ich mir eins kaufen muss? Oder ich nehme mir mal wieder die Blogs vor, die ich seit einem Monat nicht mehr angeschaut habe. Und ich habe verstärkt nochmal durch meine Beziehung jetzt das Ganze nochmal manifestiert. Und ich kann mich darüber nicht mehr ärgern. Das ist ein bisschen ärgerlich dann, wenn ich zu spät komme, weil es mir im ersten Moment unangenehm ist, wie heute zum Beispiel, ich dann aber tatsächlich auch ein bisschen ein Problem damit bekomme, den Ärger des Gegenüber zu verstehen, weil ich für mich das so tief schon implementiert habe. Also ich rufe das nicht ab, ich denke nicht, scheiße, wann kommt der? Ach nee, du wolltest ja ruhig sein, sondern ich lese das und bin halt ruhig. Und das ist sowas, das ist so neu für mich, dass ich das so ändern konnte, weil ich früher mich darüber so geärgert habe. Und ich bin echt, also es dauert lange, bis dass ich mich wirklich über Menschen ärgere.
Na, neulich hast du dich über Kommentare geärgert.
Ja gut, das ist eine Gemeinheit. Das klingt, ja,
dann du, wahrscheinlich ne? Kommen wir jetzt so langsam zur Lösung. Vielleicht empfinde ich das als eine Gemeinheit, wenn man mich versetzt und du nicht.
Absolut. Und auch dafür gibt es wieder einen Grund und schon hat das Ding wieder für beide einen Sinn.
Ja, ja. Ja, voll. Na gut, du kommst voll. Ja, also eigentlich ist es keine Gemeinheit, weil du hast es ja nicht mit Absicht gemacht. Ne? Also du bist ja jetzt nicht vorsätzlich eine Stunde zu spät gekommen, sondern es hatte ja einen Grund.
Genau, und aber das
einen anderen.
Also nicht den, dass ich zu Hause gesessen habe, die können halt warten, ist mir egal, ich gucke jetzt hier einen Film zu Ende oder so, sondern es ist halt was passiert. Und die meisten Leute haben dieses Ding. Und wenn ich jetzt einem Charakter begegne, der warum auch immer tatsächlich mal einen Film zu Ende gucken würde oder was auch immer, dann versuche ich das nicht sofort zu bewerten. Wenn ich natürlich merke, das kippt in sowas Negatives, dass ich ständig irgendwie immer nur warten muss und so, dann sieht das Ding anders aus.
Wobei ich dazu sagen muss, was ihr da draußen jetzt nicht mitgekriegt habt, als ich nämlich den Kai vorhin draußen auf der Straße reingeholt habe, dann ist er ausgestiegen.
Den Falk.
Ach, du meinst mich, ja. Entschuldigung, wie komme ich denn auf Kai? Kenne ich überhaupt einen Kai? Verrückt. Wie komme ich denn auf Kai? Keine Ahnung, auf den Falk. Jedenfalls, als ich den Falk eben draußen auf der Straße aufgelesen habe und ihn das erste Mal doll geherzt habe, dann hat er auch noch frisch geduscht gerochen, weißt du? Und dann zu spät kommen und gut riechen nach Dusche. Das ist natürlich gefährlich, weißt du? Da.
Und ich war auch noch ausgeschlafen wahrscheinlich. Ja. Ich, also, was schon so ist, und da überlege ich tatsächlich, da kannst du mir auch gerne einen Rat für geben, jetzt, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Wenn du mit solchen Dingern entspannter wirst, dann ist es ehrlicherweise auch so, dass ich ja in der Gesamtheit entspannter werde und dann kommt genau das Problem. Ich meine, es gibt Leute, die hätten von mir jetzt erwartet, dass ich in der Grenze des ESP und ABS um die Ecke geschossen komme, mit Handbremse wende, um dann rauszurennen und dich anzujaulen, dass es mir leid tut. Und
ach, Quatsch,
ich bin ausgestiegen und habe, ja, es gibt, aber ich meine nicht dich, weißt du, ich meine so Erwartungshaltung und so und ich bin aber ausgestiegen und habe dich halt von Herzen in den Arm genommen. So und das ist halt, es gibt Menschen, die macht das aggressiv. dass man dann in so einer Situation ruhig bleibt. Ich meine, das zu spät kommen, habe ich mir schon viele Jahre, ich hieß früher Gleitzeitfresser und die schon länger in meinem Leben sind, lachen sich tot, wenn sie sowas hören, weil sie es von früher echt kennen. Das hat sich fast erledigt, aber dennoch passieren ja Dinge im Leben. Und also unvorhergesehene Sachen, ich habe ja, glaube ich, in der Sprachnachricht gerade sowas gesagt, wie hoffentlich nützt euch die Zeit was. Das ist das, wo ich es halt immer hinkriege irgendwie mit. Ne, wo ich
siehst du, ich bin schon so ungeduldig, dass ich noch nicht mal mir Sprachnachrichten anhöre, weil ich denke, raub mir doch bitte nicht meine Zeit. Ich meine, haben wir ja auch schon lange, schon oft drüber gesprochen, dass ich mir da, wobei das bei mir jetzt das Wort aggressiv nicht wirklich zutrifft auf meinen Zustand. Mhm. Ich bin halt wahnsinnig ungeduldig und aufgrund der Fülle der Dinge, die ich zu erledigen habe über den Tag, bin ich unglaublich effizienzgetrieben in allem. Also ich habe 1000 Tools, Software und Hardware, die ich mir nur deshalb gekauft habe, damit ich schneller bin und Zeit spare. Und das ist das Gegenteil von Mindclassic. Das muss ich dazu sagen. Also für alle Leute, die jetzt gerade die Augenbrauen hochziehen, ich weiß das. Ich glaube, dass das auch der wichtigste Schritt ist immer die Selbsterkenntnis, ne? Dass man das weiß, dass das nicht richtig ist, wie mit dem Alkoholismus. Du musst auch wissen, dass du Alkoholiker bist, bevor du dich davon befreist. Ich weiß das, natürlich weiß ich das, bin aber jetzt wirklich auch in einer Phase, in einer beruflichen Phase, wo ich das im Beruf natürlich brauche. Also ich hab das merke das immer wieder in meinem Job, in dem ich jetzt gerade als Reportagefotograf, wo du ganz schnell abliefern musst, dass du unglaublich effizient sein musst und dass dir das wahnsinnig also auch viele Vorteile verschafft, auch Jobs, ganz klar sagen. Also wir haben, es war jetzt so lustig, auf dem Bundesparteitag der CDU, weil habe ich ja fotografiert, war ich nicht der einzige Fotograf, wir waren eine ganze Gruppe von Fotografen. Und du kriegst dann immer so WhatsApp, also du hast quasi, wir sind alle in so einer WhatsApp-Gruppe und dann gibt es so ein Social-Media-Team und die schreiben dann rein, ich brauche noch den und den Redner von rechts oder ich brauche noch, schaut mal rechts rüber, da sitzt Merkel mit XY zusammen, da brauche ich ein Foto von. Und ich habe im Grunde schon 15 Sekunden, nachdem die Message kam, war das Bild oben verfügbar. Während die anderen irgendwie noch einen Assistenten hatten, die SD-Karte aus dem Rechner rüber, der dann das rausschickt und so. Und da habe ich mich natürlich ein Stück weit auch gefeiert. Und ich merke jetzt auch, dass aufgrund dieses Effizienzgewinns mir auch einige Jobs zugetragen werden, wo es einfach wirklich um Geschwindigkeit geht.
Geil, dass du das Thema gerade anfängst. Fällt mir natürlich auf, keine Frage, auch so in der Kommunikation, in der Absprache, wenn es darum geht, was machen wir für Themen und so, immer alles knackig und knapp und so. Ich selbst komme gerade auch so ein bisschen in diesen Flow und habe damit aber gleichermaßen auch ein großes Problem. Bei mir ist es nicht so ein großer Karriere-Case. Bei mir ist es so, dass ich einfach die Zeit irgendwie unterbringen muss. Ich habe 40 Stunden, die sich Teilzeit nennen. 40 Stunden sind keine Teilzeit, wenn man ganz ehrlich ist. Hab darüber 3 Podcasts, die ich irgendwie machen muss, wovon ich Teile auch noch bearbeiten muss. Hab Absprachen mit Thomas über zukünftige Projekte und habe selber auch noch 2 Projekte. Das ist gerade eigentlich zu viel. Ich habe eine schwer kranke Mutter, um die ich mich kümmern muss, und 2 Hunde. Das ist eigentlich viel zu viel. Und darüber fällt mir auch auf, dass ich in so eine, ja, so eine gar nicht zu mir passende Effizienzmaschine gerate. Und neulich habe ich einem Kunden gegenüber gestanden, der kam zur Tür rein. Das war so ein Warnhinweis. Das war einer der letzten Kunden, die ich gehabt habe, bevor wir hier sitzen. Guten Tag, Herr Frasser. Ich mag das ja, wenn die Leute sich die Namen merken, immer wieder zum gleichen wiederkommen. Sowas mag ich ja. Aber guten Tag, Herr Frasser, ich habe da mal ein Problem. Ja, und dann, wenn du von der Begrüßung bis zum Problem 5 Minuten brauchst, dann, also ich bin innerlich wirklich nervös geworden. Weil ich dachte, jetzt erzähl doch. Aber es gab ja eigentlich keinen Grund, weil ich stand, wo ich stand. Es stand niemand dahinter. Es gab keinen Grund dafür. Und für mich ist es schwer, hin und her zu schalten. Und eigentlich, und das habe ich mir eigentlich fest vorgenommen, habe ich aufgrund meiner Geschichte, ich habe echt eine fette Stressvernarbung. Eigentlich muss ich 3-4 Tage arbeiten und dann brauche ich einen Tag Pause. Das haben sonst irgendwelche, wie heißen sie? Ich komme gar nicht auf Syndrom, aber es gibt dafür ein Krankheitsbild tatsächlich. Ich habe wirklich eigentlich ein Problem mit so viel Power und versuche gerade wieder so ein bisschen auszubremsen, kann aber so gut verstehen, was du gerade sagst. Und das ist gerade tatsächlich ein Thema, wo wir heute 1-2 Stunden drüber gesprochen haben, wo ich gerade nachsuche, nach dem Mittelweg dazwischen, weil ich das Gefühl habe, dass in dieser Effizienz, die du gerade auch lebst, viel verloren geht.
Absolut, natürlich geht ja viel verloren. Aber es geht
ohne auch, Vorwurf.
Ja, also. Nee. Es geht, also du gewinnst natürlich auch. Klar. Auf eine Art. Ne? Ich muss dazu sagen, dass mir das Adrenalin gefällt, was kommt. Also ich habe Phasen gehabt, in denen ich dann tiefenentspannt war. Oftmals mit Schwang, ist das jetzt eigentlich gut, dass du gerade keine Jobs hast? Oder ist das, solltest du das nicht annehmen und so? Ich habe natürlich jetzt über die Jahre bin ich ruhiger geworden, wenn ich mal einen Monat keine Anfrage kriege, da falle ich jetzt nicht in Ohnmacht. Ne? Das musste ich auch erst lernen. Aber es gibt mir wirklich einen Adrenalinkick. Mein Cortisolspiegel steigt, wenn Dinge funktionieren. Also wenn
Ist das immer schon so? War das in früheren Jobs, früheren Phasen, als du auch mehr noch auf die Fotografen gegangen bist, Workshops und so, war das da auch schon so?
Ja, dass das neu ist? Also ich würde sagen, seitdem ich selbstständig bin, verbessere ich meinen Workflow ständig.
Nee, ich meine die Liebe zum Adrenalin tatsächlich.
Also nur das mal, sorry, das war nicht konkret. Die Liebe zum Adrenalin, naja, das ist natürlich auch eine Sache, die so ein bisschen süchtig macht. Ich bin froh, dass ich deswegen nicht von Häusern springen muss oder irgendwie so ein Free-Climbing-Quatsch machen muss, sondern dass ich mir mein Adrenalin und die Lust aus der Arbeit hole. Also es ist ja wirklich so, dass mich dass mich das extrem pusht. Mich macht meine Arbeit nicht fertig, wie viele andere. Und das ist ja immer das, was ich propagiere. Leute, sucht euch einen Job, der euch Spaß macht. Also mit der Kick bei mir kommt mit der Arbeit. Also wenn ich an so einem, wie jetzt beim Bundesparteitag, arbeite und ich kriege wirklich pro Sekunde oder ich sag mal, alle paar Sekunden einen neuen Auftrag. Wir brauchen das Bild, wir brauchen das Bild und es muss schnell gehen und es muss nach oben. Dann, und ich kann so schnell abliefern, da bin ich voll im Flow. Also das bockt mich so an. Und dann merkst du so nach 16 Stunden, wow, das war jetzt viel, aber du bist nicht kaputt. Du kommst natürlich auch schwer in Schlaf und schwer runter dann, ne? Aber in der Tat ist es so, dass ich danach nicht völlig in so ein Loch falle. Also es dauert bei mir eine Weile, so ist es so rausfadet und sowas. Ja. Aber also ich freue mich eigentlich immer auf jeden neuen Job.
Ich hoffe so sehr, dass wir das schaffen, diesen Podcast am Leben zu halten, in welcher Frequenz auch immer, weil ich mich voll wiedererkenne, aber in einer anderen Lebensphase. Ich früher mit einer Meldung Verkehrsunfall, Bundesautobahn 3, Bus involviert, Personen eingeklemmt, ein Fahrzeug brennt, haben alle gesagt, ich gehe nach Hause. Ich habe gesagt, wo ist der Schlüssel, wir müssen los. Ja. So. Gar nicht, weil ich irgendeine Sensationsgier in mir hatte. Ich war gleichzeitig viel zu sensibel und habe für jeden mitgeweint. Aber dieser Adrenalinkick, genau wie du sagst, hat mich fast süchtig gemacht. Und wir waren in einem relativ chaotischen Wachgebiet, hatten relativ kranke Einsätze zwischendurch. So, also immer. Und ich habe festgestellt, dass ich zu dieser Zeit ganz, ganz faktisch adrenalinsüchtig war. Und heute würde ich fast sagen, das jetzt nimmt mich keiner mehr in irgendeinem Job danach, aber habe ich so eine gewisse Adrenalinallergie. Ich will gar nicht sagen, ich brauche keine Achterbahn mehr. Ich brauche selbst auf Hochzeiten bin ich zwischendrin immer mal wieder genervt davon, dass alles so knall auf Fall geht. Und das ist ja nun mal also vergleichsweise eine relativ softe Geschichte, weil du weißt ja, was kommt. Dir ist ja relativ klar, was passiert. So. Das geht auch gut. Inzwischen macht es mich aber fertig. Nach so einer 10-Stunden Hochzeit bin ich einen Tag fertig. Dann sitze ich am Sofa und bewege mich nicht mehr. Ich hole nicht mal mehr die Fotos von der Kamera. So. Und ich merke, dass das in so ein Gegenteil umgeschlagen hat und dass ich tatsächlich nach 3 Tagen diese Pause brauchte, während ich früher Montag, Mittwoch, Freitag 24 Stunden gemacht habe, Sonntag noch obendrauf und das jeweils, also es waren dann 80 Stunden die Woche.
Das mache ich auch.
Ich kann es nicht mehr und ich bin sehr gespannt, ob das eine klare Reaktion ist, dass man irgendwann umfällt und dann wie ich, wie der Buddha immer da sitzt und sagt, Leute, wir brauchen auf jeden Fall in erster Linie hier im Raum erstmal Frieden. Und das hat sich so krass geändert und deswegen habe ich gefragt, ob es immer schon so ist, weil ich eigentlich sehr bewundere, wie du das so durchziehst.
Was heißt bewundern? Naja, erinnerst dich, wir haben darüber gesprochen, dass ich nach jedem Job mir 1, 2, 3 Tage auch Zeit nehme. Also
das stimmt.
Ja, ich brauche diesen Kick irgendwie auf eine Art. Ich brauche ihn nicht. Nee, das ist falsch. Aber ich genieße ihn. Mhm. Also es ist nicht so, dass mich ein Job fertig macht und ich irgendwie vorher Lampenfieber habe. Im Gegenteil, also ich bin so unglaublich positiv aufgeregt. Du hast es ja mal bei einer der letzten Sendungen, wo ich dachte, oh wow, jetzt habe ich da noch Hochzeit, dann direkt dahin und dann habe ich das und dann muss ich überlegen, welche Koffer nehme ich mit, weil der passt dann hinten nicht rein. Mhm. Also ich bin da wirklich unglaublich positiv aufgeladen und aufgeregt, aber ehrlicherweise brauche ich natürlich oder nehme mir dazwischen auch immer so 2, 3 Tage Zeit bis zum nächsten Job. Das habe ich schon und du siehst ja jetzt, wir treffen uns hier gerade in Köln. Wir hatten einen eigentlichen Job heute in Darmstadt, der ist nun ausgefallen. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber wir haben uns zum Beispiel, habe ich das irgendwann im vorletzten Jahr, vor 3 Jahren, weiß ich jetzt gar nicht mehr, angefangen, keine billigen Hotelzimmer mehr zu nehmen, sondern wirklich auch zu gucken, dass wir wenigstens, wenn du abends dann ins Hotel einkehrst, Scheiß aufs Budget, einfach aus eigener Tasche, also du hast ein bestimmtes Budget für jeden Job, in dem du bleiben musst, wenn du ein Hotelzimmer buchst, aber ich bin dafür zu übergegangen, jetzt drauf zu scheißen und dann einfach die 30 Euro extra oder so oder 50 Euro extra aus der eigenen Tasche zu bezahlen, einfach damit wir abends in ein schönes Hotelzimmer kommen, in dem du das genießen kannst, wo du drin bist, wo es eine ordentliche Dusche gibt, es gibt überall eine ordentliche Dusche, nicht falsch verstehen, aber guck mal, hier kriegst du Luft, hier kannst du atmen, das ist ein Loft, na, wie hoch ist das, 6 Meter? bis da hoch. Ja, aber die sagen, ne? Also 6 Meter hohe Deckenhöhe, alles ein bisschen stylisch und so. Und ich nehme mir jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil ich merke, dass mich das zum Beispiel nach dem Job aufgefressen hat, wenn du dann in so einem Ibis-Budget liegst, weißt du, und irgendwie an die Decke glotzt und den Koffer noch nicht mehr aufklappen kannst, weil der Platz fehlt. Mhm. Das ist das, was mich dann eher...
Also Ausgleich irgendwie so.
Genau, fruchtig macht. Also ich brauche dann schon so ein bisschen... Die Ruhe und den Platz und auch ich brauche keinen Luxus, das überhaupt nicht. Aber es muss schön sein.
Wobei, den Satz sage ich auch so oft, am Ende ist das aber Luxus, wo wir gerade sitzen. Ne? Also, weißt du, ich meine, also ich würde ich so ein bisschen relativieren wollen, weil Luxus ist ja einfach nur zu bemerken, eigentlich ist Luxus zu bemerken, dass einem gut geht. So, und wenn man es verstärkt braucht, dann hat man halt mal ein geiles Zimmer, ein bisschen Platz. Was Geiles zu essen, Caro? Danke. ich würde tatsächlich Minute 20 ein bisschen konkreter reingehen wollen, wenn das jetzt nicht total die Stimmung zerstört. Du hast nämlich eine geile Idee gehabt, was wir heute in den Fokus rücken wollen. Und da ich gerade keine Brücke hinkriege, spreche ich es mal direkt an. Kriegst du das formuliert? Kriegst du das wiederholt, was du mir gesagt hast heute Mittag?
Ja, aber die Brücke kann man ja schlagen.
Mach mal.
Es gibt so ein paar Regeln, die ich mir selbst auferlegt oder gestellt habe, um das wahrscheinlich auch mir einen eigenen Rahmen zu geben, diesen Alltag, diesen Berufsalltag, diesen hektischen, stressigen, Adrenalin-gefütterten Berufsalltag zu überstehen, auf eine Art. Mhm. Nicht nur das, sondern auch wir haben ja in der letzten Folge über Entscheidungen getroffen, mir einen Rahmen, eine Entscheidungshilfe zu geben, wenn ich mal keinen inneren Berater habe. Mhm. Und ja, also wenn ich jetzt christlich wäre, würde ich sagen, es sind die 10 Gebote. Das sind so meine 10 Gebote, an die ich mich, die mich leiten und die mir immer dann helfen, wenn ich mir vielleicht ein Stück unsicher darüber bin, wie ich mich entscheiden soll oder Also aber vielleicht ist es auch ein weiter
Leben, ne?
Ja, aufs Leben natürlich. Okay. Im Grunde ist es quasi ja eine Weiterführung der letzten Sendung, wenn du so willst. Ne? Da haben wir über Entscheidungen gesprochen und auch darüber, was ein innerer Berater ist. Mhm. Aber ich habe so ein paar einfache Regeln, die mir helfen, wo ich gemerkt habe, wenn ich das immer so mache, dann wird's geil. Mhm. Ne? Mhm. Also ich gebe mal ein Beispiel. Eine meiner allerwichtigsten Regeln im Leben, seitdem ich über das Thema Mindclass, Karma und so weiter nachdenke, ist, ich denke im Geben. Mhm. Ja, also ich stelle, das ist sozusagen meine oberste Direktive. Im Geben denken heißt, ich frage nie danach, was kriege ich dafür, weil ich sicher bin, dass ich was dafür kriege. Vielleicht nicht von dem, vielleicht nicht in einem Zeitfenster, das wir jetzt als kurzfristig bezeichnen würden, sondern vom Universum, von irgendeinem irgendwie. Ich glaube, in einer der allerersten Sendungen haben wir da mal drüber gesprochen, dass das mir in Vietnam sehr oft aufgefallen ist, dass die Menschen da dir helfen, ohne direkt was zurückzuholen. Verlangen zu wollen, ne? Sondern dass sie im Geben denken, auf eine Art, weil sie sowas wie Karma im Kopf haben und wissen, ich kriege das schon wieder, vielleicht nicht von der Person, vielleicht nicht jetzt, vielleicht noch nicht mal in diesem Leben, vielleicht in irgendeinem Leben danach, aber im Geben denken, du kriegst das zurück, was du gibst, immer.
Herr Kern macht den Ton.com. Das ist die Webseite von Marco Kern, unserem lieben Partner in Sachen Post-Production. Er hat auch diese Episode des Mindclass-Podcasts für uns verarztet und wir danken ihm für seine Geduld, denn ab und zu fällt dann doch mal die Tasse Kaffee um, das Tier gähnt oder die Freundin betritt den Raum. Danke, lieber Marco, und dir als Hörer möchte ich warm empfehlen, bei jeder Regung von Interesse für das Thema Audio, schau doch mal vorbei bei herrkernmachtdenton.com. Ja, witzigerweise sogar einer der Punkte, das war eins der ersten, was mir einfiel, eins der ersten Sachen, die mir einfielen, als ich heute Mittag dann so drüber nachgedacht habe. Und habe gleich so eine Veränderung im Kopf gehabt. Früher hatte ich tatsächlich sowas wie die 10 Gebote im Kopf, wenn du so Kind bist, Dann hast du den Pastor in deinem Schulgottesdienst. Bei mir war es ja so, dass wir freitags mit der ganzen Schule in den katholischen Gottesdienst gegangen sind und so. Und als Kind, keine Frage, irgendwie auch eine gute Grundlage irgendwie, um ins Leben zu starten, aber hattest du dann halt diese 10 Gebote und es gab halt ganz schlimme Sünden und weniger schlimme Sünden und dann die Sünden mussten vergeben werden und es war klar, was Schlimmes passieren kann, wenn sie nicht vergeben werden, dann musstest du beichten und so. Dieses ganze Konstrukt war mir nicht so richtig geheuer. Weil es ja mit Angst arbeitet. Das habe ich als kleines Kind, habe ich schon bemerkt, was ich heute im Verkaufen und in all anderen Themen irgendwie wichtig finde, nicht über Angst zu arbeiten, so. Und heute ist halt so, dass ich diese Gebote zum Glück tauschen konnte gegen diese Karma-Idee, gegen dieses Gesetz der Anziehung, gegen dieses Gesetz der Resonanz und wenn man all das zusammenlegt, wie du es gerade sagst, du hast es mit Universum beschrieben, man kann es auf verschiedene Glaubensrichtungen beschreiben, also aber im Leben glaube ich inzwischen durchs Erleben, dass das funktioniert, weil du musst nicht denken, wenn ich der Oma über die Straße helfen, ist so ein Satz, der ist ein bisschen kacke, aber den nehmen wir mal. Wenn ich jetzt nicht anhalte und dieser Frau helfe, über diese Straße zu kommen, bekomme ich Ärger, weil ich habe dagegen verstoßen. Und wenn ich beichten gehe, kriege ich das Recht. So, das war die alte Kette. Die neue Kette ist, ich halte jetzt an, helfe der Frau, ihr wird es ein bisschen besser gehen und ich denke gar nicht mehr darüber nach, was ich dafür bekomme, weil ich automatisch, seitdem ich das 4-5 Mal gemacht habe, viel glücklicher lebe. Wenn ich das jetzt klein seziere, achte ich natürlich unterbewusst wahrscheinlich ein bisschen drauf, kommt irgendwas. Und wenn ich dann zwischen 3 schwierigen Kunden oder 4 schwierigen Hochzeitsgästen oder wem auch immer man da gerade so begegnet in seinem Leben, den einen finde, der mir die Hand ein bisschen fester drückt, der mich ein bisschen anders in den Arm nimmt, der mir ein bisschen tiefer in die Augen schaut und mir ein bisschen ehrlicher sagt, ich wünsche dir noch einen echt schönen Abend. Dann sind es diese Dinge, die ich bemerke. Vielleicht waren die schon immer da und vielleicht bemerke ich sie erst, seitdem ich die Leute über die Straße hole. Aber das hat alles in allem so viel verändert, so zu denken, dass du diese ganzen Karma-Geschichten einfach mal ernst nimmst und nicht nur als Spruch und Witz wie in der Jugend halt für dich bewertest, sondern dass du es einfach mal versuchst, einfach mal, wenn du siehst, du kannst einem was Gutes tun, dann ist es gut. Also ich habe immer noch, das ist einer der Sätze, die am meisten mich weiterhin bewegen, den Satz vom Bahnhof Zoo hilf mir kurz, wie hieß er noch?
Simon.
Vom Simon im Kopf. Als er sagte, und es ist ja genau mein Thema, und trotzdem hat er mich damit eiskalt getroffen, die Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, wohnungslose Junkies, was auch immer, sitzen da und werden nicht mehr angeschaut. Und irgendwann vergessen sie, dass sie existieren. Oder nehmen sie nicht mehr wahr, dass sie existieren. Der Satz, der geht mir so durch und durch. Und das sind so diese Kleinigkeiten. Ich lächle sie jetzt alle an. Nicht aufgesetzt, und wenn ich merke, der hat keinen Bock darauf, schenke ich mir das auch. Aber es gibt einfach ganz oft die Möglichkeit, in einen kurzen Kontakt zu kommen. Und ich bemerke, sie finden es nicht komisch. Sie finden es nicht kacke. Sie finden es, es ist cool. So, ja.
Also im Geben-Denken ist auch eins deiner Gebote. Also,
ja, es hieß bis jetzt nicht so, aber dann ist das jetzt so, ja.
Ich sage jetzt mal, wir können das war mein erstes Gebot. So, zweites Gebot bei mir ist, hör nicht auf andere. Wobei man andere definieren sollte. Also ich höre schon auf meine inneren Berater, ich höre auf meine innere Stimme, aber ich höre nicht mehr auf andere. Also Leute, die mit mir nichts weiter zu tun haben. Okay. Ich höre auf meine Frau, ne, aber auch da habe ich eine eigene Meinung. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn sie sagt, du musst das aber so und so machen, das heißt das nur, dass ich drüber nachdenke. Das heißt es nicht, dass, und wenn ich drüber nachdenke und sage, okay, war vielleicht ganz gut, dass du das gesagt hast und dann die Entscheidung treffe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach blind alles übernehme, nur um da meine Ruhe zu haben sozusagen. Ich gebe auf Meinungen anderer eigentlich nicht mehr viel. Weil ich gemerkt habe, dass ich mich am allerbesten kann. Also wenn ich Ratschläge brauche, dann hole ich sie mir schon von Leuten, denen ich vertraue, aber die sind wahnsinnig rar geworden. Ich kenne mich am allerbesten und ich weiß, dass diese auch teilweise unorthodoxen Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe, für mich funktionieren. Und jedes Mal, Caro, du sitzt jetzt hier, du wirst grinsen, jedes Mal, wenn ich, wir hatten es neulich wieder, wenn ich sage, siehst du, hätte ich von Anfang an nur das gemacht, was ich wollte, wenn ich auf mich gehört hätte, guck mal, wie sie grinst, ja? Dann wären wir jetzt nicht in der Situation. Manchmal ist es so, wir machen doch jetzt das und irgendwann denke ich, nee, eigentlich, das ist von Anfang an eigentlich nicht das, was ich wollte und guck mal, wo es uns gerade hinführt. Mhm. Ich habe schon für mich dann klares Ziel und ich finde diesen Satz von Sibylle Berg, der so halbironisch der nicht ganz ernst gemeint ist, also ein bisschen halb ironisch gesprochen wurde. Meinung ist die Religion der noch dümmeren. Den finde ich so herrlich. Hör nicht auf andere heißt einfach nur, ich kenne mich am allerbesten und ich weiß, wie viel Energie in mir steckt, das weiß ich sehr gut. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Die spüre ich mittlerweile auch. Und ich weiß, dass ich schon eher das Problem habe, zu klein zu denken, obwohl viele andere das wahrscheinlich noch nicht mal so sehen. Mhm. Und sich viele Sachen größer gar nicht vorstellen können, die ich mir schon vorstellen kann. Mhm.
Hat ja, wenn das jetzt jemand nachmachen möchte, bin ich bei dir. Ich werde jetzt nicht immer sagen, stimmt, das ist ein bisschen behämmert, wie man sieht. Aber Haken dran würde ich genauso machen, bis auf ein ganz lautes Aber. Das kommt, das habe ich gerade aufgeschrieben. aber wenn das jetzt jemand nachspielen möchte, muss er ja erstmal mit sich selbst im Reinen sein. Mhm. Also ich glaube, das, was du gerade erzählst, ist, dass du dich selbst wahrnimmst, dich selbst ernst nimmst und auch mit dir jetzt cool bist. Das ist ja das, was echt vielen Leuten und vielleicht uns in Lebensphasen auch immer mal wieder auch fehlt. Und nur so kannst du das tun, was du da tust.
Ja, klar.
Ich habe gerade ich habe keinen Notizblock dabei heute, ich habe mein Handy jetzt hier in der Hand und ich habe da gerade.
Ich bin völlig nervös, weil die ganze Zeit aufs Handy glotzt.
Ja, aber ich sortiere mich hier gerade. Und das geht immer aus, das ist kacke, ich hätte das anders einstellen müssen. Also, da steht jetzt, hätte Fahrradkette.
Das ist dein zweites Gebot, hätte
Fahrradkette. Habe ich gerade dran gehängt, ja. Genau. Weil es tatsächlich so ist, dass ich nichts mehr bereue. So, natürlich ist es schade, wenn ich Dinge irgendwo hingefahren habe, wo sie nicht hingehören. Und wenn es mein Auto gerade am Ende von Köln ist. Aber was auch immer gerade ist, auch bei schlimmen Dingen ist es, vielleicht bleibt es schlimm, aber ich gebe diese Energie nicht mehr da rein zu sagen, boah, hätte ich doch mal, was du gerade gemacht hast, hätte ich mal nicht vom, das kann ich nicht mehr. Und jetzt hoffe ich, dass mir meine liebe Ex-Freundin Tanja, ich weiß gar nicht, ob sie zuhört, da nicht böse drum ist, aber sie setzt so viel Energie da rein, immer wieder, wenn etwas nicht so gelaufen ist, zu sagen, verdammt, hätte ich mal nicht. Ich plaudere aus dem Nähkästchen, Farina, meine Freundin, Tanja, meine Ex-Freundin sind zusammen neulich Spülmaschine kaufen gefahren, weil der gute Falk war arbeiten. Dann musste das heute, jetzt und sofort sein. Sind die Mädels losgefahren, weil die waren nämlich 50 Euro günstiger als am nächsten Tag, weil war ja Black Friday. Und im Parkhaus vom Saturn rückwärts stand da ein Auto, wo keins stehen sollte, und dann war der Wagen kaputt. So. Und der halbe Abend, wir sind dann natürlich abends nochmal hin, so Stimmung auffangen, was leckeres zu essen machen, hatten wir gerade schon das Thema Belohnung und so. Ja, und den halben Abend hieß es, boah, hätte ich doch mal die 50 Euro, dann hätte ich halt nächste Woche und hätte ich. Und ich musste echt so mit mir, so in mir meditieren und habe dann irgendwann auch den Satz platziert, ich sage, das führt doch jetzt alles zu nichts, lass uns doch einfach mal das Essen genießen. Und das, was du da gerade gesagt hast, das musste ich jetzt reinbringen, weil das ist für mich auch ein fettes Learning. Ich kann mich erinnern, dass ich wütend auf mein Lenkrad geschlagen habe vor ein paar Jahren und gesagt habe, verdammt, hätte ich doch nicht, was das für Schmerzen in mir waren. Und das ist tatsächlich eins meiner Gebote. Und diese Gebote passieren. Also nichts davon muss ich jetzt irgendwie, ne, so.
Es ist schon so, dass ein Punkt ist, bei dem ich auch noch, sag ich mal, auf der Linie nach links und rechts trete. Also ich gucke schon mehr 80-90% nach vorne als nach hinten. Mhm. Natürlich passiert es mir manchmal, und das habe ich das oft mit Caro im Auto, wenn wir wieder stundenlang im Auto sitzen, haben wir diese Gespräche, dass sie mich fragt, was würdest du denn jetzt machen, wenn du noch mal 34 wärst oder sowas. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen nach hinten gucken, und ich denke oft, ach Mensch, ich hätte viel eher mit dem und dem angefangen und ich hätte viel eher das und das machen können und hätte ich damals schon gewusst, was in mir steckt und all diese Dinge. Ne? Also diese Wenn-Dann-Spiele mache ich dann doch schon noch mal gerne so im Auto, aber trotzdem, im Alltag gucke ich nicht nach vorne. Wenn Dinge passieren, passieren sie, und dann habe ich eine Lösung. Aber ich gucke jetzt nicht, ich starre nicht nach hinten und starre aufs Problem, sondern ich gucke eigentlich immer nach einer Lösung. Ne?
Aber lass uns da mal kurz drinbleiben, das ist total spannend. Für den Moment zumindest, du sagst, ich will jetzt mal hier erstmal rein, das Gespräch. Du hättest mit 34 mal merken sollen, was in dir steckt. Jetzt muss ich immer hinterher rechnen, mit 34.
Du, vor 15 Jahren gewesen.
Die Betrachtung, das ist immer so eine Sache von der eigenen Fremdwahrnehmung. Ich hatte schon mal in der Verwandtschaft jemanden, der hat eine Sparkasse geleitet und hat mir das ganze Leben lang erzählt, wie wenig er geschafft hat im Leben. Und da haben wir einfach nur gedacht, Leute, was ist los? So. Und ich habe dieses Gen nicht in mir, ich bin immer außen Beobachter, da muss ich gleich auch nochmal rein. Ich bin in ganz vielen Punkten immer der Tourist, und auch da habe ich das Gen nicht. Wenn ich aber heute, nicht wundern, hier wohnen noch mehr Menschen, heute oder auch vor 10 Jahren, wann hast du den Steepyride-Blog gestartet? 10 Jahre?
Er ist jetzt etwas über 10 Jahre, ja.
So, also ich habe ihn relativ früh gefunden, so, und ich bin schon der Meinung, dass du, dass sehr viel früh in dir steckte, und wenn du jetzt sagst, oh, hätte ich doch mal, könnte der ein oder andere, und ich habe es auch so ein bisschen in mir denken, Alter, sei zufrieden, mach halt jetzt Vollgas. Weil es ist ja für 90% der Leute, die hier zuhören, ist das schon Endstufe, was du machst. Und auch, was du im Blog gemacht hast und was du vor 5 Jahren gemacht hast und was du vor 7 Jahren gemacht hast, ist für die meisten Zuhörer ja schon Endstufe. Und natürlich sollst du nicht zufrieden sein, dich hinsetzen, das so lassen. Das wäre jetzt behämmert, weil du hast natürlich ein super geiles Sprungbrett, was einige Meter höher ist als andere. Aber dennoch habe ich immer wieder dann im Bauch so, boah, wie kommt dieser, also wieso hat jeder Mensch, egal wo er steht, das Gefühl, er könnte eigentlich noch ein bisschen was draufsetzen?
Naja, weil ich vielleicht Leute um mich habe, also auch das ist eine Regel, da können wir ja gleich zum nächsten übergehen, dass ich mich mit Leuten umgebe, die mich inspirieren und nicht die mich runterziehen. Oh. Also nicht nur inspirieren, sondern von denen ich was lerne. Also wenn ich von, ich bin halt permanent von Leuten umgeben, die zu denen ich aufblicke, und das macht das Leben für mich natürlich spannend. Mhm. Ich bin aber auch mit ganz vielen jungen Leuten umgeben, jüngeren Leuten, zu denen ich aufblicke, Und da denke ich, Alter, was der oder die schon mit 30, 34, was die schon erreicht haben, beziehungsweise wie weit die schon sind und wie weit die auch in der Kunst schon sind, im Kopf schon sind und sowas. Ich hatte die teilweise für mich weder die, wie soll ich sagen, die Chance nicht oder so, oder hatte die Chance, also ich hätte zum Beispiel, wir hatten schon mal gesprochen, gerne studiert oder sowas, weil es hier ging nicht, weil ich für mich da es gab keine Möglichkeit, ich musste Geld verdienen, es gab bei mir nicht die Option einfach, ich hatte keine Eltern, die mir sozusagen übers Abi und übers Studium hätten helfen können, es war auch noch in der Zeit, als die Wende kam und als ich hier drüben ankam, 1989, meine Ausbildung noch nicht mal anerkannt war. Also weißt du, das dauerte ja noch mal ein Jahr oder zwei, bis überhaupt die Ausbildung anerkannt war. Das sind 2 Jahre, wenn du jung bist, wenn du 18 bist. Das geht nachher so schnell irgendwie, dass du raus bist, dass du nicht mehr hinterherkommst und so. Und auch fotografisch denke ich, Menschenskinder, hätte ich doch mal viel früher angeguckt. Ich kenne so viele Fotografen, die sind 10, 15 Jahre jünger als ich, wo ich glaube, sehe, finde, dass die sehr viel weiter sind als ich.
Da haben sich die Zeiten immer auch hart geändert. Ne? Also ich habe derzeit einen auf dem Fokus, der jetzt um die 15, 16 ist. Ja? Ja. Er ist einfach grandios. Und durch diese frühen Kontakte mit YouTube und mit all diesen Dingen haben die Möglichkeiten ja so krass anders als bei dir und mir, dass ich habe da einen riesen Respekt vor. Ich habe nur glücklicherweise keinen Groll damit. Ne? Ich finde es cool.
Ich auch, ja.
Voll geil. Ne?
Aber ich habe da auch mit Caro heute im Auto drüber gesprochen. Mein großer Vorteil ist, ich bin jetzt in einem Alter, wo man mir auch andere Budgets überlässt. Mhm. Weil Caro ist 34, wenn ich mit ihr jetzt zu Kunden komme, dann wird sie halt anders wahrgenommen als ich, der jetzt irgendwie mit Ende 40 schon wirklich auch vorweisen kann, was er schon alles gemacht hat, vielleicht sogar auch schon einen Namen hat. Ist es einfacher für mich in meinem Alter mit dem, was ich jetzt hinter mir habe, auch größere Budgets zu kriegen. Mhm. Also da ist es, wenn Kao da durch die Tür geht, dann auch noch auch noch hübsch ist, weißt du, das ist ja, da werden ja ganz andere, wie soll ich sagen, da laufen ja ganz andere Dinge ab, als bei mir irgendwie. Mhm. Und also ich bin super froh, jetzt in diesem Alter zu sein, weil ich jetzt auch unglaublich geile Jobs kriege, die ich wahrscheinlich vor 10 Jahren nicht gekriegt hätte einfach. Weil ich den vielleicht auch noch zu jung ausgesehen hätte oder keine Ahnung, vielleicht noch nicht die Erfahrung gehabt hätte, auch mit solchen Budgets umzugehen. Das ist ja auch so ein Ding, wo ich heute denke, alter Falter, wie einfach es eigentlich ist, Geld zu verdienen. Ich kenne so viele Fotografen, die jammern, ich komme nicht auf die Füße, und ich denke, ey, es gibt nicht, das Geld liegt auf der Straße. Die Jobs liegen eigentlich auf der Straße. Du musst dich nur ein klein bisschen bewegen, beweglich im Kopf bleiben, effizient sein. Alles, was der Kunde will, ist, dass du den Job machst. Der will nämlich einen grünen Haken dran machen. Mehr will er nicht. Mhm. Und diesen grünen Haken, hilf ihm, den grünen Haken zu machen. Und frag nicht immer, was du dafür kriegst, sondern denk an diesen grünen Haken, den der auf seinem Tablett machen will. Mhm. Ja, so, sobald du wieder nur darüber nachdenkst, was du kriegst und wie du das machst und so. Vielleicht reagiere ich, wenn du jetzt heute zu spät kommst, auch deshalb so, weil ich einige Assistenten hatte, die sehr, sehr talentiert sind und dann aber sich selbst disqualifizieren, weil sie sagen, ja, ich aber mein Volumen war alle und dann konnte ich nicht mehr Google benutzen. Alter. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Das ist, dann bist das du ist raus. Ja. Also wenn ich jetzt diese 5 Euro zum Aufladen meines Guthabenkontos meines nicht hätte, ich würde mir einen Arsch aufreißen, dass mir sowas nicht passiert von vornherein. Und dann wäre mir das auch scheißegal, wenn ich mein Dispo überziehe.
Naja, in meiner Meinung darf schon, da differieren wir vielleicht, alles passieren. Du musst halt nur wissen, wie du es an den Mann bringst. Ja? Also ich hätte dann jemanden gefragt, ob ich mal kurz googeln lassen kann, und dann gehe ich weiter. Also, aber das ist eine Frage, wie ich das ganze Ding verkaufe einfach auch.
Ja. Ne? Na, oder ich fahre von vornherein ein bisschen eher los, weil ich einkalkuliere.
Du bist wieder bei mir.
Irgendwo ist ein Stau, irgendwo könnte es sein, dass, keine Ahnung, weißt du. Mhm. Und das sind wirklich einige, wo ich denke, Halleluja, Mensch, du bist so talentiert. Jakob, mein Lieber, du fährst jetzt gerade mit dem Boot irgendwo durch die Meere. Ein Assistent, der hat dieses Jahr, der ist ein unglaublich talentierter Fotograf. Und der hat aus irgendeiner Aufregung, ich habe mit ihm eine Hochzeit fotografiert, die ganze Hochzeit im Crop-Mode fotografiert. Das heißt, die hatte irgendwie so 8 Megapixel pro Bild oder sowas, weißt du? Und da waren geile Fotos bei, wo du denkst, wie soll ich denn mit 8 Megapixeln? Also ich krieg das schon unter, kann das hochrechnen, aber dir muss doch auffallen beim Fotografieren, dass da oben rechts riesengroß APS-C blinkt oder sowas, weißt du? So, also das sind so Sachen, wo ich sage, also diese Orga und diese Gelassenheit vielleicht auch im Job, da bin ich ganz froh, dass ich in so einem Alter jetzt bin.
Ja, weiß ich gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll, weil ich kann das Argument total verstehen, aber tatsächlich ist es so, dass ich glaube, für mich die Dinge geil abzuliefern, die ich tue, aber ich persönlich kann nicht zu 100% mitreden, weil ich einfach, genau das, was du gerade sagtest, ich muss irgendwann erkennen, okay, das war jetzt geil und jetzt bin ich halt auch raus. Also ich würde nicht 5-6 Tage an deiner Seite, um das jetzt die Kette mal zu verlängern. Du bräuchtest jetzt einen Assistenten, um mit Zimjak mitzulaufen. Mhm. Ich würde nicht zusagen, von morgens um 6 bis abends um 11 mit dir mitzulaufen, obwohl das natürlich ein Riesenerlebnis wäre, muss man einfach mal ganz frei so sagen, weil diese ganze Umgebung ja unfassbar spannend ist. Mit dir arbeiten fände ich irgendwie auch interessant, mit dem Thomas zusammen zu arbeiten. Ich finde es total geil, mit Leuten zusammen zu arbeiten, aber wenn die Vorgabe ist, wir fangen morgens nach dem Frühstück an, oder von mir aus auch ohne Frühstück, sind bis 11 Uhr und Vollgas, 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 sage ich, dann lassen wir bleiben, weil nach 3-4 Tagen bin ich halt im Eimer und das ist halt eine Sache, das funktioniert nicht, und wer das nicht haben will, also ich sage den Leuten, die mich haben wollen, die müssen das haben wollen, was sie von mir bekommen können, müssen mich trotzdem haben wollen und das funktioniert auch, aber ja. Die großen Räder in der Fotografie drehen mit Leuten, die keinen Schlaf brauchen und so, das ist halt nicht meins.
Es erinnert mich an New York, als ich das Logbuch New York fotografiert habe und mit Josh in New York war und Josh überhaupt nicht verstehen konnte, das ist halt, das Licht war geil. Da muss ich nicht aufs Klo und ich muss auch nicht essen. Und dann ist mir das scheißegal. Wenn das Abendlicht durch die Häusermeere durchknallt und du siehst einfach, wow, jetzt hast du eine Stunde so geiles Licht und er sagt, ich muss was essen. Ich sage, Alter, hast du sie nicht alle? Wie kannst du denn jetzt in der Stunde was essen wollen?
Josh hat mir vor wenigen Tagen noch eine Riesengeschichte erzählt, dass New York ein Muss ist. Und ich glaube, ich muss den mitnehmen. Ja. weil da bin ich beim Josh. Also wenn wir zu dritt gefahren sind, wärst du wahrscheinlich dann irgendwie beleidigt im Sonnenuntergang gestanden.
Ich kann das nicht verstehen, wie du als Fotograf bei so einem Licht essen gehen kannst.
Ja, Alter. Wenn ich da dann Hunger bekomme, dann kommt das Licht am nächsten Tag ja wieder. Hunger hält auf.
Kannst doch nicht das Licht
ziehen. Das ist so geil, dass ich mir mal Podcast-Buddies aussuche. Das ist von Jones genau das Gleiche. Ja. Die völlig entgegengesetzt rudern. Ansonsten habe ich mit dir noch nicht getestet, werden wir sehen. Habe ich mit Thomas ja geile Zeit, aber in diesen Diskussionen greifen wir uns ja immer auch wieder so an den gleichen Stellen. Nee, ich bin da tatsächlich, mir ist da sehr wichtig irgendwie, und das ist einer meiner Punkte auch, auf mich selbst zu hören und egal wie unbeliebt oder wie heißt denn dieses Wort, jetzt ein tolles Wort, egal wie, ich finde es nicht gut, dass jetzt ankommt bei meinem Gegenüber, mir dann selbst treu zu bleiben. Es gibt ja Situationen, da ist es ziemlich uncool für den anderen, sich selbst treu zu bleiben, so. Und in den Momenten habe ich inzwischen, das war lange, lange Jahre, hat das gedauert, bleibe ich halt dabei. Ich versuche dir dann auf die Schulter zu klopfen, verstehe voll, dass du jetzt diesen Sonnenuntergang oder was auch immer du da fotografieren möchtest und sage, und der Josh und ich gehen jetzt einen Burger essen oder was auch immer und gleich freuen wir uns auf Nachtfotos, whatever, dann Skyline, machen wir alles wieder zusammen.
Kein Verständnis.
Ja doch, du hast eigentlich, weißt du, ich mag das ja, du bist ein bisschen wie die Oberschwester im Krankenhaus. Kennst du, hast du Schwarzwaldklinik geguckt früher?
Nee.
Oberschwester Hildegard, so. Gott. Das ist so ein Ding, ne? Du kommst dann so grob um die Ecke, ich muss das jetzt machen und ich weiß genau, oder nein. Ich schätze ein, dass wenn, der arme Josh muss ja schon mit nach New York, wenn ich jetzt dann mit Josh den Burger essen gehe und du dampfst ab, vielleicht auch mit einer Krawatte, dass wir nachher trotzdem eine schöne Zeit haben. Das schätze ich so ein. Ne? So
ja,
und,
natürlich.
Genau. Und ja. Das mache ich halt, weil ich gemerkt habe, dass ich mich so oft verbogen habe und es war nicht nötig. So viele Leute haben irgendwas erwartet. Das ist ja völlig okay, dass wir dann eine indifferente Meinung haben. Das ist völlig in Ordnung. Aber dann denkt man sich, oh, kannst du das jetzt bringen? Oh, das ist jetzt aber nicht so nett und so. Wenn ich aber irgendwann geschafft habe, mit einem gewissen charmanten, höflichen Sound zu sagen, oh, ich möchte das jetzt aber echt, lass uns doch dann kurz trennen und dann machen wir es gleich weiter. Ja. Das ist eins der Dinge, die ich mir erlaube und die mir wirklich sehr, sehr wichtig geworden sind. Und ich habe seitdem weniger Konflikte anstatt mehr.
Absolut.
Witzigerweise, viel
ja,
weniger.
Ich bin also voll bei dir. Du wirst es nicht glauben, Punkt 3 auf meiner Liste, bleibe authentisch. Okay. Also deckt sich absolut mit deiner. Ich merke das bei auch im Umgang mit jüngeren Leuten, dass Unsicherheiten versucht werden, wegzuatmen, statt über die Unsicherheit zu sprechen. Also wenn ich jetzt Gespräche habe mit größeren Agenturen oder mit was auch immer und ich verstehe Begrifflichkeiten nicht, dann hätte ich vielleicht vor 10 Jahren so getan, als würde ich sie verstehen, hätte sie dann gegoogelt oder sowas oder weißt du, hätte so vielwissend genickt. Heute habe ich überhaupt keinen Stress damit und kein Problem damit, einfach zu fragen, was heißt das? Ja, oder wenn ich gebrieft werde und ich verstehe das Briefing nicht, weil irgendwelche Begriffe mir um die Ohren gehauen werden, mit denen ich nichts anfangen kann, auch Abkürzungen. Also was meinst du, wie oft ich das habe, wenn ich für die CDU arbeite, dass mir dann Abkürzungen, du musst jetzt zu PV, du musst zu GS,
so,
du musst
so intern
und du denkst,
so,
was ist denn jetzt bitte PV, was ist denn jetzt, hä? Und bis du dann irgendwann mal peilst, was damit gemeint ist,
alles.
Parteivorsitzende.
Vielen Dank, ja.
GS-Generalsekretär. Okay, KAH, okay. Konrad Adenauerhaus.
Und also, AKK kann ich.
Ja, AKK, okay. Ja, aber das sagst du nicht, weil das ist ja schon, wenn du dich dann irgendwo im Zug mit jemandem unterhältst und du sagst, AKK versteht's ja jeder. Deswegen sagst du eben nicht die Abkürzung, sondern du sagst dann PVGS und so.
Okay, okay.
Ja. Also, weißt du, und dann habe ich aber keinen Schmerz damit, zu sagen, was heißt das jetzt oder so. Also dieses authentisch bleiben, ich habe mittlerweile, und ich glaube, das ist so geil, wenn du wirklich ein paar Jahre älter wirst, dass dir das egal wird. Also da muss ich sagen, da bin ich extrem gelassen geworden.
Die Leute sind ja auch damit in der Regel entspannt. Ich habe irgendwann so ein Schauspielertraining irgendwo runtergeladen. Typischer, irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro hat irgendein Schauspieler. Ich komme leider nicht gerade auf den Namen. Es war ein cooler Schauspieler und der ist damit umgegangen. Oder der hat damit argumentiert, dass wenn er auf der Bühne steht und ihm dann wirklich der Faden verloren gegangen ist, dann sagt er das.
Natürlich.
Und das Publikum liebt es. Ja. Und das habe ich seitdem tatsächlich gemacht. Und ich habe eine kleine Anekdote, wie gefährlich das sein kann, Abkürzungen nicht nachzufragen. Mein lieber Spannmann Lars und ich saßen im Rettungsdienst auf dem Auto und dann meldete sich die Leitstelle etwas aufgeregter als sonst und sagte hier 8832, Sie fahren Straße, Adresse, Hausnummer, was auch immer. Polizei fährt mit, Verdacht TD. Nee, klar, kein Problem, machen wir. Was ist TD? Guckt er ja, keine Ahnung. Ich sage, ich kann doch nicht fragen, was TD ist. Nee, das ist peinlich. Wir also mit Alarm da hingefahren und eine Straße vorher sage ich, ey, ich will jetzt wissen, was TD ist. Ja. Hörer genommen, Mettmann, ja, was ist ein TD? Seid ihr schon da? Ich sage, fast. Sagt er, halt an. Ich sage, Vollbremsung, stehe da wie so ein Blödmann mit Blaulicht am Martinshorn auf so in der Straße rum. Sagt er, ja, Tötungsdelikt, ihr solltet nicht direkt vor die Tür fahren. So, und das ist halt so ein Ding, ne? Das kann echt gefährlich werden. Ne? Also nachfragen ist tatsächlich authentisch, ist es auch wieder
nur. Ja,
nicht wissen und dazu stehen,
dass man gerade mal
keinen Plan hat. Also Und es haben so viele Leute so oft keinen Plan. Also einen guten Arzt erkennst du daran, dass er sagt, ich weiß es nicht und dann den anruft, der es weiß. Und nicht daran, dass er alles weiß.
Genau.
So.
Ja, Platz 4 auf meiner Liste. Nimm dir niemals vor, im Alter dieses oder jenes zu tun. Es gibt, wenn ich eine Sache auf eine Sache Bock habe, werde ich nie sagen, das mache ich, wenn ich mal alt bin oder sowas. Mhm. Ich habe dafür auch einfach schon viel zu viele Menschen in meinem Umfeld verloren in jungen Jahren. Also mir ist es klar geworden vor einigen Jahren, ich hatte einen ganz, ganz lieben Schulfreund Erik. Erik war, ich kann mich erinnern, ich war in die 7. Klasse bin ich gekommen, also durch einen Umzug war ich frisch in der Schule und Erik war der Erste, der mich auf dem Schulhof an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, ich zeig dir mal die anderen. Und dann bin ich mit Erik recht schnell sozusagen, waren wir befreundet, wir sind da zusammen zur Schule und zurück und wir hatten dann auch eine Zeit, wo wir viel zusammen zelten waren und er sich dann in Mädels verliebt hat und ich ihm dann geholfen habe, weil er so ein bisschen wir hatten, ich kann mich erinnern, irgendwie so den Deal, dass wir jedes Jahr, egal wie alt wir sind, zusammen zelten an diese Kiesgrube da. Das war so mit 12, 13, 14 machst du solche Deals noch, ne? Und ich kann mich erinnern, dass wir im Jahr 1989 noch zusammen zelten waren, also im Jahr des Mauerfalls sozusagen. Und als die Mauer dann gefallen ist, ist er dann nach München abgehauen. Ich bin nach Hamburg irgendwie gekommen. Und wir hatten aber noch telefoniert und sagen, ey, aber Kiesgrube steht, ne? Nächstes Jahr. Ja, logisch steht. Und ich kriegte dann von meiner Schwester im Frühjahr einen Anruf, dass er beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Und ich, da wurde mir das erste Mal klar, wie endlich das alles ist. Ne? Und ich habe ja nun auch schon einen Bruder verloren in jungen Jahren. Also mein Bruder ist gestorben vor einigen Jahren. Da war er auch Anfang 30. Und wenn du einen Bruder hast, wo du weißt, was würde der jetzt machen? Also weißt du, wie viel hätte der noch vorgehabt? Wie viel hätten wir noch erlebt? Hätten wir noch keine Ahnung, irgendwas gemacht. Und das hat er alles nicht erlebt. Er hat viele, viele Dinge nicht mehr erlebt, die man im Leben hätte erleben können. Nur weil er eben so früh gegangen ist. Und wenn ich mir drüber nachdenke, ey, Alter, der war doch nicht einmal in seinem Leben irgendwie in den USA, in Australien, im Ausland, in Asien, keine Ahnung. Der hat doch die Welt noch nicht gesehen. Der hat noch nicht wirklich irgendwie dran teilgenommen an allem, weil er sich vielleicht aus irgendeiner Art gesagt hat, ja, das kommt noch, das mache ich irgendwann, wenn ich das Geld habe oder so. Das ist mir so egal geworden. Also wenn ich auf eine Sache Lust habe, dann mache ich die. Und zwar relativ zügig und fange nicht an, drüber nachzudenken, dass das später mal. Nichts ist schlimmer, als wenn du, also ich stelle mir immer dann vor, dann sitzt du dann irgendwie so als Tata Greis hinten auf so einem Schiff und sagst so, jetzt ist später. Weißt du, das funktioniert doch
ja,
nicht.
Ja, wenn du dazu kommst, ne? Also es ist ja, ich habe, passt beim nächsten Punkt. Ist er noch nicht. Also ich habe immer noch ein Thema, an dem ich arbeite für mich, was für mich laut ist noch, wo ich auch noch nicht so richtig mit klarkomme. Das ist das Thema, dass ich nicht bis in die Rente schauen kann. Weil ich einfach so viele Leute viel, viel früher habe gehen sehen, auch deutlich jünger als ich heute bin. Und ich habe ein wirkliches Problem damit, so in die Rente reinzuplanen, mich darauf zu freuen, in dem und dem Alter das und das zu tun, weil ich einfach keine Ahnung habe, wann ich gehen muss. Und das ist keine fortwährende Negativbetrachtung oder so, aber wenn denn dann das Thema kommt, passiert mir das immer und immer und immer wieder. Und ich werde früher oder später nochmal dafür meine geschätzte Therapeutin aufrufen, weil ich dann doch merke, dass das im Leben auch was mit einem macht, dass man gar nicht in diese Zeit schauen kann, weil man einfach wahrscheinlich unterbewusst denkt, ich bin halt eh nicht mehr da, weil ich halt so viele hab gehen sehen. Und das ist ein bisschen konträr zu diesem, es wird schon nichts passieren, was man in jungen Jahren ja noch am Start hat. Es wird schon nichts passieren. Ich habe als nächsten Punkt, ich finde ich gerade sehr passend dazu, die Dinge sofort klären und nicht ohne die Klärung einer Streit- oder Differenzsituation ins Bett zu gehen oder das Haus zu verlassen oder also wenn wir im Laufe des Abends jetzt irgendeinen Punkt finden, an dem wir uns reiben, würde ich trotzdem versuchen, den zu regeln, weil ich nicht weiß, wer von uns beiden morgen noch aufsteht.
Genau, finde ich super, den Punkt. Ja. Also ich habe den nicht auf meiner Liste, aber Caro, die sitzt hier. Ist es nicht so, dass es, wenn wir mal in den zwei seltenen Fällen im Jahr uns doch mal fetzen, dass mich das extrem nervt, wenn man ungeklärt sozusagen damit ins Bett geht.
Ich kann da nicht schlafen die ganze Nacht. Ich kann mich am nächsten Tag, wenn ich angestellt arbeite, kranken melden, wenn ich selbstständig arbeite, muss ich durch den Tag irgendwie durch, weil ich diese Sachen, also ich kann ja nicht mich, in den Selbstständigen kannst du dich nicht mehr im Kranken melden, aber ich weiß, dass die Nacht so wie der Tag danach im Eimer ist und viel wichtiger, das ist jetzt eine egoistische Betrachtung, viel wichtiger ist, es kann halt wirklich vorbei sein. Ne? Also ich habe einen Streit mit meinem Vater beendet, indem ich aufgelegt habe mit den Worten, lass mich doch einfach in Ruhe. Und die nächste Nachricht von meinem Vater kam von meiner Mutter, die sagte, der Papa sitzt tot im Sessel. So. Also das letzte Gespräch war ein Streitgespräch. Das passiert mir nicht mehr. Ich versuche, wenn ich es nicht schaffe, wenn es dann zu tief gegangen ist, wenn dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen es nicht funktioniert, dann ist es so, aber ich versuche irgendwie die Dinge zu regeln, weil dann passiert es halt doch. Ich habe es da noch gar nicht verstanden. Da war ich wahrscheinlich noch zu jung, ich war Anfang 20. Als ich dann mit 29 im Krankenhaus saß und der Arzt kurz vorm Wochenende sagte, der Tumor war ziemlich bösartig, die Patho hat aber jetzt irgendwie zu und morgen geht auch nicht und dann müssen wir auch mal gucken, ist aber eingefroren und am Dienstag hören sie davon, dann habe ich aber erst am Mittwoch davon gehört. Hatte ich also 4 bis 5 Tage, in denen ich in diesem Krankenhaus gesessen habe, in einem 4-Bettzimmer alleine, in dieser Halle mit Blick auf irgendwelche verregneten Herbstfenster. Quatsch, Frühjahr war es, aber es war noch Laub und Kram irgendwie, es war grau in grau. Und hatte 4 Tage Zeit zu überlegen, ob ich den 30. Geburtstag erlebe, weil ich keine Ahnung hatte, was da kommt. Und 2 Wochen vorher habe ich im Leben nicht daran gedacht, dass mir irgendwie sowas passieren könnte, geschweige denn so früh. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal erkannt, okay, pass auf, es kann einfach so schnell vorbei sein. Ich hatte es ja so oft schon gesehen vorher im Dienst, aber wenn du dann plötzlich da siehst, dann selber diese Schlinge um den Hals, das vergisst du so schnell nicht. Und das versuche ich auch, wenn ich dann mit Freunden mal in so ein Thema komme, wie wir jetzt hier sitzen, versuche ich echt einzuimpfen. Bei dir muss ich das nicht, weil ich glaube, dass du schon so lebst in die Richtung. Aber es ist dieses Bewusstsein für den unter Umständen nahenden Tod, keine Schwarzmalerei ist, kein Schmerz ist, kein muss einem auch nicht die Laune versauen, aber kann einem die Tage wertvoller machen. Ja, glaube ich schon. Seitdem sind meine Tage wertvoller und vor allen Dingen so im Umgang einfach die Leute dazu motivieren, zu sagen, okay, erstens müssen wir uns jetzt streiten und wenn wir uns streiten mussten, können wir denn jetzt versuchen, das zu klären. Wenn wir es nicht klären, können wir uns trotzdem einen Arm nehmen und sagen, wir klären das morgen. So.
Ein Punkt auf meiner Liste ist, hör auf, dir einzureden, es gäbe Sicherheit im Leben. Also es trifft es ganz gut. Es gibt keine Sicherheit im Leben. Wir haben, auch das habe ich ja eben gesagt, so, ich habe so viele Leute auch gehen sehen, du natürlich noch viel mehr bei dir. Und in deiner Berufshistorie hast du natürlich irgendwie gesehen, wie schnell das geht, dass du in dem einen Moment irgendwie glücklich und am Leben bist und im nächsten Moment kann alles vorbei sein. Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen über einen Typen, der einen Rentenplan für sich aufgestellt hat, ein Wirtschaftsingenieur, und der spart jeden Monat 2.200 Euro. Der hat einen Finanzplan, wo der... So, dann fangen wir nochmal an.
Mach das so. Oh, bricht da unten durch. Markus, tut mir leid, der Steffen hätte einfach weiter erzählen können. Erzähl weiter, alles gut.
Bis der Falk hier fertig ist.
Ein Finanzplan. Ja. Ach, so ist schön. Ist nicht schön, aber mach einfach weiter.
Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen über einen Typen, Wirtschaftsingenieur, der sich selbst einen Finanzplan für das Alter, oder der hat jetzt einen Finanzplan, um im Alter halt gut zu leben. Und der hat so richtig ausgerechnet, der hat netto irgendwas um die 4.000-5.000 Euro raus oder sowas, und spart jeden Monat 2.200 Euro. Der hat so richtig, legt er zur Seite und auf irgendein Depot. So. Mhm. Und der hat dann richtig so Handy so und so viel Euro und Sprit so und so viel Euro und Leasing so und so viel Euro. Und das ist wirklich so, dass der jeden Monat quasi sich selbst quasi das Geld komplett auf Null setzt und über 2.000 Euro im Monat spart, aber auf viele andere Dinge verzichtet, damit er fürs Alter sparen kann. Wo ich denke, alter Falter, wie kann man, und der war Ende 20 oder sowas, wie kann man denn so leben? Also ich finde, das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe.
Nee, kann ich auch nicht. Also was ich schon verstehen kann, ist der Wunsch nach so einer Minimalsicherheit, wobei, was wir Minimalsicherheit nennen, ist schon wieder der totale volle Luxus. Wir gehen jetzt von unserer Lebenswelt aus. Ne? Also wenn ich jetzt die Chance bekomme, das sieht danach aus, dass Farina und ich, bevor ich ins Rentenalter komme, eine abgezahlte Wohnung haben, dann ist für mich schon sehr viel Gutes passiert. Weil selbst wenn ich eine schlechte Rente bekomme, weil ich ja jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre dann auch auf Teilzeit unterwegs bin, nie groß lukrativ unterwegs war, keine riesigen Vorsorgen habe, ist die Wahrscheinlichkeit ja gering, irgendwie mit 800-900 Euro dahin zu kommen. Wenn dann aber die Wohnung dir gehört und du 200 Euro Hausgeld bezahlen musst, ist die Wahrscheinlichkeit der totalen Katastrophe relativ gering. Damit kriegst du noch was weg. Das kann ich schon gut verstehen, aber alles andere ist tatsächlich, entspricht nicht meinem Denken so. Fühlen.
Ich habe jetzt gar nicht die Zeit im Blick, das hast du jetzt viel besser. Vielleicht sind wir heute, machen wir auch heute einfach mal eine etwas längere Sendung.
Von mir aus gerne, wir haben gerade 1 Stunde und 3 Sekunden, wenn wir unser Drama am Anfang mit reinnehmen.
Ich habe einen Punkt bei mir, und zwar trifft der sich, oder der deckt sich so ein bisschen auch mit einem Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe, hör nicht auf andere, ist Glaube an dich. Also ich glaube an mich mehr als an jeden anderen. Und das ist auch etwas, was ich bei ganz vielen Leuten, die ich treffe, merke, dass die ihren eigenen Glauben, den Glauben an sich selbst, dass der wackelt und dass sie sich selbst zu wenig zutrauen, zu wenig können. Auch wir beide hatten da schon mal ein Gespräch, wo ich gesagt habe, jemand mit deiner Intelligenz, du erinnerst dich, jemand mit deiner Intelligenz dürfte sich nicht darüber Gedanken machen, ob er sich ein Auto leisten kann. Mhm. Und das meine ich wirklich so. Also an sich selbst glauben ist viel, viel mehr wert als das Können, was dahinter steckt. Also du kriegst alles irgendwie MacGyvert und du kriegst alles irgendwie hin, wenn du an dich glaubst. Die meisten, ich glaube, dass mehr Leute daran scheitern, dass sie nicht an sich glauben, als dass sie hinterher scheitern.
In Kombination mit, was soll mir denn passieren? Das ist auch so ein Satz, wo du einfach die Angst vor den Konsequenzen, wenn ich denn nicht gut genug bin, das ist ja all das. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob wir nur vom Job reden müssen. So viele Leute sitzen jetzt wahrscheinlich im Auto, in der Badewanne, beim Joggen, was auch immer, die einfach schon in der Partnerwahl genau das bräuchten. So ein Ansicht glauben, weil nichts schlimmer als jemand, der kommt und erstmal erzählt, wie schlimm es alles ist. Und ne, das kannst du ja von vornherein einfach auch lassen. Also wenn du alleine da sitzt und bist einsam und denkst dir, ich hätte jetzt eigentlich gern mal einen Partner oder eine Partnerin an meiner Seite und strahlst aber aus, ich bin eigentlich ziemlich uncool, krieg nichts auf die Reihe und bin total traurig und schön, dass du jetzt mal auf dem Bier hier sitzt, jetzt auf dem Bier beim Date, auf dem Wein, dann kann ich dir gleich erzählen, wie schlimm alles ist, dann geht's halt nicht. Also diesen gesunden Spiegelblick, der ist viel, viel wert, voll.
Also an sich selbst glauben, finde ich sehr wichtig. Und da würde ich dann auch gleich meinen letzten Punkt anschließen, und zwar liebe dich selbst. Ich glaube, auch da haben viele Leute ein Problem mit, weil es natürlich ein Stück weit narzisstisch klingt. Aber sich selbst zu lieben ist der Anfang von allem. Wie willst du andere lieben, wenn du dich nicht selbst liebst? Voll. Also du musst dich selbst zulassen können und du musst in den Spiegel gucken und wenigstens morgens in den Spiegel gucken und sagen, ey, geiler Typ da.
Ja, und aber auch körperlich. Also auch das wird oft so sehr getrennt und ich finde es falsch, davon zu sprechen. Also es gibt ja so Sätze wie, es ist egal, wie du aussiehst, was ein Scheiß, ja. Und natürlich will ich damit nicht sagen, du musst hübsch sein im Sinne von der Vogue oder so, sondern ich will damit sagen, du musst dich wohlfühlen. Ich habe einen guten, guten Freund und ich weiß genau, dass ich das sagen darf. Ich weiß, dass er zuhört und ich weiß, dass er es verkraftet. Der hat immer schon 140 Kilo. Immer schon. Der ist immer schon irgendwie mit einem Bart unterwegs, den ich als tendenziell uncool gestalten würde. Und einen Friseur kennt er auch nicht, aber ist gepflegt. So. Der sitzt jetzt im Auto, lacht laut und weiß, dass er gemeint ist. Der war noch nie eine halbe Woche ohne Freundin in seinem Leben. Während wir irgendwo am Strand saßen und uns umschauten und dachten, Alter, was geht hier, kam der Tim in seiner Badehose. Da hat niemand mehr eine Badehose getragen, in braun, angesprungen und hatte das hübscheste Mädchen vom Strand dabei, weil er einfach ausstrahlt, ich bin der Tim, ich bin jetzt hier. Ja. Und dabei ist er noch schlau und eloquent und du musst nicht auf dem Cover der Vogue erscheinen, um dich selbst zu lieben, sondern du kannst dich selbst lieben. Und das geht körperlich und seelisch ineinander über. Ich finde es total wichtig, die beiden Themen so zusammenzulegen.
Absolut. Ja. Absolut. Ja, ja. Also Selbstliebe. Leute, liebt euch. Dann stand auch schon in der Bibel, hilft mir mal, Caro, meine Theologin, lieb dich selbst.
Sie ist umgefallen,
was hast du gemacht? Lieb den anderen so wie dich selbst. Liebe andere, wie du dich selbst lieben würdest. Ja. So. Und du musst dich ja großartig selbst lieben, um andere überhaupt lieben zu können.
Ja. Ja, Punkt. So ist es. Jetzt hast du gesagt, das war dein letzter Punkt, ne?
Naja, ich hätte noch einen danach. Wenn du jetzt keinen findest, dann komm. Dann.
Nein, ich finde 8. Ich habe das Problem, dass ich jetzt aussuchen muss. Warte, wenn du noch einen hast, dann warte kurz ein bisschen. Also, was ich tatsächlich, ich habe echt auf dem Weg hierhin überlegt, ich hätte ein bisschen länger Zeit zu überlegen als geplant, ob ich den Punkt jetzt bringe, weil er eigentlich kein eigener ist, aber ich mache das mal. Ich bringe mal nochmal, in der Hoffnung, dass du irgendwann mal hinschaust, den von mir sehr geschätzten Podcast-Kollegen Tobias Beck ins Spiel. Der hat mit seinem Bewohnerfrei-Programm tatsächlich relativ früh in meinem Veränderungsprozess, also es gibt ja immer so einen Prozess, das klingt immer so ein bisschen wie bei einer Sekte, das ist so nicht gemeint, aber es gibt ja diesen Moment, wo du erkennst, okay, pass auf, was bis jetzt war, ist vielleicht nicht so cool und dann möchte man was nicht verändern. So. Und als das losging, lange vor Therapie, als ich halt gedacht habe, okay, habe ich jetzt ein Leben am Start, habe ein Leben, vielleicht denkst du mal drüber nach, anstatt einfach nur zu leben. Und dann bin ich über den Jungen gestolpert, der wurde mir von einem Freund nahegelegt, der mit ihm in der Schule war tatsächlich. Und hab mir angehört, was er so zu sagen hat. Der hat einen Podcast, der ist früher in anderen Podcasts aufgetaucht, der war viel bei Gedankentanken, so. Ist ein Speaker, der von ganz vielen Leuten ganz viele schlaue Ideen durch die Welt trägt, zusammengetragen hat und die sehr unterhaltsam irgendwie nach außen trägt, aber auch sehr wirkungsvoll. Und der hat dieses Bewohnerfrei-Programm gestartet und der sagt halt, der Bewohner ist der Typ, Mensch, hast du schon mal im Büro gearbeitet, so im Sinne von angestellt und so? Ja, ne? Ja, kennst du, ne? Ja. So, du kommst jetzt ins Büro morgens und setzt dich hin und dann kommt immer irgendeiner rein, der macht dann Bewohnergeräusche, so nennt er weg, das finde ich ganz witzig. Und rennt erstmal irgendwie zur Kaffeemaschine und beschimpft, dass er müde ist, weil es ja auch früh und grunzt und macht und setzt sich hin. Und wie hat er das denn? Wir waren kürzlich erst bei ihm hier in der Nähe in Köln. Da sagt er, dieser Kollege hat morgens Rücken, montags Rücken, dienstags Kopf, mittwochs Zahn und so. Es ist immer irgendwas schlimm und er belagert dich von morgens bis abends mit so Negativität. Und als ich das erste Mal von ihm gehört habe, dachte ich, wie so unglaublich naheliegend, ich meine, ich hatte ja auch Psychiatriepflege und so Dinge getan. Ich war ja eigentlich thematisch mitten im Leben, so. Und trotzdem brauchte ich diesen Input, mir bewusst zu werden, wen habe ich denn im Umfeld, der mir vielleicht nicht gut tut. Ich hatte mir viele Jahrzehnte, würde ich fast sagen, verboten, meine Freunde zu prüfen. Weil das macht man nicht, weil Freunde muss man ja bedingungslos lieben und so, das war ja auch so ein Ding. Und ich hatte dabei echt so ein paar, die immer gezogen haben, mit denen ich mich getroffen habe, die dann 2,5 Stunden mir meine Energie rausgezogen haben, indem sie sich an mir irgendwie bedient haben, sich Tipps geholt haben, was auch immer. Und danach war ich völlig am Ende. Und die sagten, es war so schön mit dir. Haben mich in den Arm genommen, sind gegangen und ich saß völlig zerstört irgendwie auf der Bordsteinkante. Und so, das ist jetzt natürlich ein bisschen theatralisch übermalt, aber am Ende ist es oft so gewesen. Und dieses Bewohnerfrei-Ding, also zu sagen, ich möchte mit den Leuten so nicht sprechen, das habe ich mir erlaubt, das möchte ich euch nach draußen empfehlen. Also er sagt zum Beispiel so ein bisschen, ja, also er sagt einen Satz immer wieder, ich stehe für dieses Gespräch nicht zur Verfügung. Das ist ein bisschen übertrieben, dieser Satz. Mhm. Und weil er so übertrieben ist, reagieren die Leute darauf. Das ist sein Tipp. Und eigentlich bin ich...
Das ist ein schöner Satz, doch.
Genau, also er übertreibt es ein bisschen, er sagt, ich stehe für dieses Gespräch nicht zur Verfügung. Und ich habe das lange, so ein halbes Jahr, niemals angewendet, weil ich eigentlich kein Freund da bin, einer Person so sehr zu folgen, dass ich Zitate übernehme und so. Dann habe ich es aber mal versucht. Da stand ich nämlich in der alten Wohnung in der Waschküche und da hat die Frau vom Obergeneralhausmeister mir erklärt, dass meine Wäsche jetzt schon seit 2 Tagen da hängt. Mhm. Nicht seit einem. Sie wäre aber schon seit gestern Abend trocken. Das hätte sie gefühlt. Und dann hat sie mir irgendwie erklärt, dass die Waschmaschine außerdem nicht sonderlich Energie spart und was immer ich da nicht alles. Und dann habe ich irgendwann mich umgedreht und habe zu ihr tatsächlich dann mal gesagt, also für dieses Gespräch stehe ich jetzt nicht zur Verfügung. Die war völlig baff und hat nie wieder bei mir rumbewohnert. Und dieses Bewohnerfreidenken, wer da Bock drauf hat, googelt das mal. Ich finde, dass sich das wirklich lohnt, sich das mal reinzuziehen. Mhm. YouTube ist voll davon. Das tut gut.
Ja. Also ja, ich habe das oft, wenn ich jetzt aus dem Ausland herkomme, dass ich denke, it's not my party. Also wenn es im weiteren Sinne, wenn ich Leute treffe, dann die sich schon beim Gepäckband schon darüber aufregen, dass das nicht schnell genug geht. Genau. So, ne? Jetzt denke ich dann oftmals, ja, nee, es ist nicht meine Party, auf der bin ich gerade nicht.
Habe ich das letzte Woche schon gesagt? Ist das nur ein Déjà-vu? Ich habe mit Farina gewitzelt, ob wir einen 4. Podcast starten sollen, der radikal friedlich heißt, weil ich einfach inzwischen aufpassen muss, nicht radikal zu werden, weil das wäre der falsche Weg. ich über den Weg der Zufriedenheit und mit dem Blick, da haben wir schon viel drüber gesprochen, mit den Erlebnissen in anderen Ländern, wenn ich das erlebe, auch was heißt in anderen Ländern, was bei uns teilweise um die Ecke passiert und wie es Menschen schlecht gehen kann, mir geht's halt gut. Da können wir 10-mal drüber lachen, dass vielleicht mein Auto, was du gerade gesehen hast, 180.000 runter hat und du sagst, du kannst bestimmt mehr und so. Ja, wahrscheinlich ist das so. Am Ende geht es mir trotzdem gut da, wo wir sind und so. Und diese Zufriedenheit führt auch dazu, dass ich mich nicht mehr über Scheiße streiten möchte. Wenn du so alle hast sterben sehen und all den ganzen Quatsch, streitet euch da draußen und du auch nicht über Scheiße. Ja, es ist einfach, ich habe wirklich angefangen, und das ist vielleicht so mein letzter Punkt, mein letzter, aber lautester Punkt, wenn es irgendein Problem angeschwemmt kommt, das immer zu prüfen, ist das jetzt wirklich ein Problem? Lohnt es sich, da Energie reinzusetzen? Oder sollen wir einfach jetzt mal friedlich weitermachen und dem Ding lösungsorientiert begegnen, ohne da ein emotionales Problem draus zu machen? So, also dieses fortwährende sich erinnern an Zufriedenheit und die, sich fortwährend die Frage zu stellen, soll man das Problem nicht einfach weiterhin Situationen nennen, das einfach mal lösen, ohne Emotionen reinzulegen, ohne uns anzukacken und so. Und wenn wir uns ankacken, dann lassen wir uns ankacken und danach nehmen wir es in den Arm.
Ach ja, was für ein schöner Schlusssatz, dem ich noch einen Satz hinzufügen möchte. Die größte Lebenslüge, die wir uns immer wieder selbst erzählen, ist die, dass wir noch genug Zeit haben. Also lohnt nicht, sich über irgendwas zu ärgern. Keiner weiß, wie lange das geht und wie lange wir hier mitspielen dürfen und wie lange wir überhaupt auf dieser Party sind. Von daher, mein Lieblingssatz, ich glaube, das wird jetzt so zum geflügelten Schlusswort. Wir kommen nackt auf diese Welt und wir gehen nackt von dieser Welt. Und dazwischen können wir glücklich sein, wenn wir das wollen. Voll. Mein lieber Falk, es war sehr schön, heute mal live mit dir zu sprechen.
Das war's.
Ich hoffe, wir können das wiederholen.
Ja, wir müssen das kultivieren, aber es ist so weit noch wahr. Ne?
Ach, der nächste Sommer kommt bestimmt. Dann kommst du aufs Boot.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.